Das ist etwas verwirrend für mich, wenn man vor der Predigt singt, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Ja, ich freue mich, dass so viele da sind. Ich habe mit weniger gerechnet. Und ich wünsche euch allen Gottes Segen fürs neue Jahr. Und euch zuliebe habe ich gedacht, ich mache heute keine so große geistliche Klimmzüge wie sonst und fasse meine Predigt etwas kürzer, weil ihr vielleicht noch ein bisschen Restalkohol bestimmt keinen habt, aber sonst was von gestern Abend, Schlaf. Okay, heute standardgemäß Jahreslosung. Jahreslosung 1. Mose 16, Vers 13, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist so ein kurzer, rausgerissener, prägnanter Satz, den kannst du auslegen wie der Wolf, kannst viel sagen. Du bist ein Gott, der mich sieht, so 5, 6 Worte von so einer dicken Bibel. Deswegen lese ich jetzt den Zusammenhang, ich denke, die meisten kennen den, aber vielleicht nicht alle so gut, und dann sehen wir weiter. Also ich lese 1. Mose 16 von Vers 1 bis 17. Und Sarai, Abrahams Weib, gebar ihm nicht. Das ist Elberfelder Übersetzung. Und sie hatte eine ägyptische Magd, ihr Name war Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe doch, Jehova hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen erhalten. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Und Sarai, Abrahams Weib, nahm Hagar, die Ägypterin, ihre Magd, nach Verlauf von 10 Jahren, die Abraham im Lande Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Manne, ihm zum Weibe. Und er ging zu Hagar ein, und sie ward schwanger, und als sie sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sprach zu Abraham, das Unrecht, das mir widerfährt, fällt auf dich. Ich habe meine Magd in deinen Schoß gegeben, und da sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering in ihren Augen. Jehova richte zwischen mir und dir. Und Abraham sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue ihr, was gut ist in deinen Augen. Und Sarai behandelte sie hart, und sie floh vor ihr hinweg. Und der Engel des Herrn fand sie an der Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schura. Und er sprach, Hagar, Magd Sarai, Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung. Darum nannte man den Brunnen Beer Lachairoi, Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt oder der mich gesehen hat. Siehe, er ist zwischen Kades und Beret. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinem Sohne, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Soweit. Ich möchte jetzt zunächst einmal dem Text ein bisschen entlang gehen, ja, das Geschehen ein bisschen aufschlüsseln. Und dabei wird sich dann drei Schwerpunkte bildet, auf die ich dann nochmal ein bisschen eingehen werde. Also ich fange jetzt mit Vers 1 an und gehe so durch. Sarai, Abrahams Weib, gebar ihm nicht, und sie hatte eine ägyptische Magd und ihr Name war Hagar. Kein Kind zu bekommen, das war damals ja eine üble Geschichte. Kinder sichern den Fortbestand, tun sie übrigens auch heute noch. Kinder waren aber auch die Altersversorgung für die Eltern. Ich habe mal gelesen, dass man zumindest in Indien hat man 11 Kinder gebraucht, um noch 2 übrig zu behalten, die einen dann im Alter versorgt haben. In späteren Jahren sorgte sie für Vater und Mutter und sie ehrten diese auch. Das ist heute ein bisschen alles anders geworden. Heute gibt es Rente. Allerdings müssen wir uns darüber klar sein, dass auch unsere Kinder es sind, die sie verdienen. Oder dann, wenn du selber keine hast, halt die Kinder anderer Ehepaare. Und das mit dem Ehren von Vater und Mutter, von Oma und Opa, nun, was soll ich dazu sagen? Das wird ja kaum noch vermittelt, dass man die Alten ehrt, die Eltern ehrt, Oma und Opa ehrt. Das wird ja kaum noch vermittelt. Und Oma und Opa möchten ja auch nicht mehr alt sein. Ja, die möchten ja jung sein und fit und sportlich und dynamisch. Und, ja. Ich denke, beide Seiten entgeht da eigentlich ein recht schöner und ein recht wichtiger Lebensabschnitt. Abraham und Sarai, nun, sie konnten keine Kinder bekommen. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe doch, Jehova hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen erhalten. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Und Sarai, Abrahams Weib, nahm Hagar, die Ägypterin, ihre Magd, nach Verlauf von 10 Jahren, die Abraham im Lande Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Manne, ihm zum Weibe. Die Sarai, die verhält sich nach dem damaligen Brauch. Sie gibt ihre Magd hin als Leihmutter. Ja, als Leihmutter. Gezeugt wurde halt noch ohne Reagenzglas und ohne Pipette. Und Sarai gab die Hagar ihrem Mann zum Weibe. Ja, also Hagar wurde die Zweitfrau. Das war dann rechtlich alles okay. Ja. Das eventuelle Kind war dann ein eheliches Kind, kein Bastard. Und Hagar musste dann natürlich auf dem Schoß von Sarai sitzen, um zu gebären. Nur dann gehörte das Kind auch der Sarai. Und Abraham, der war ja eh der Vater. Vers 4 und 5. Und er ging zu Hagar ein und sie ward schwanger. Und als sie sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sprach zu Abraham: Das Unrecht, das mir widerfährt, fällt auf dich. Ich habe meine Magd in deinen Schoß gegeben. Und da sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering in ihren Augen. Jehova richte zwischen mir und dir. Hier macht der tolle Abraham eigentlich keinen sonderlich guten Eindruck. Er sieht ja, dass die zwei Frauen sich gegenseitig zoffert. Er sieht ja, dass seine Sarah niedergemacht wird. Aber er guckt halt zu. Frauensache, er ist der Mann. Er vermittelt nicht, er weiß keine zurecht. Er macht halt einfach nichts. Und als Sarah ihm dann ihr Leid klagt, da ist dann Hagar auch gar nicht mehr seine Zweitfrau und nicht mehr die Mutter seines zukünftigen Kindes. Da ist sie wieder die Sklavin Sarai. Die Hagar scheint ihm völlig gleichgültig zu sein. Und Abraham sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tu mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Und Sarai behandelt sie hart und sie floh vor ihr hinweg. An der Stelle haben wir, glaube ich, ein dreifaches Unrecht. Hagar hätte Sarai nicht hochmütig behandeln dürfen. Und Sarai hätte Hagar nicht piesacken dürfen. Und Abraham hätte eingreifen müssen. Und hier sehen wir aber auch schon die Großzügigkeit Gottes. Er war Sarai und Abraham nicht böse, weil sie nicht auf den verheißenen Sohn warten konnten. Er hat seine Verheißung auch nicht zurückgenommen. Und er kümmert sich auch um die Magd, um die Sklavin, die davongelaufen war. Wisst ihr, Gott ist auch heute noch so. Seine Großzügigkeit, seine Liebe, die sind noch da, weil Gott ja auch noch da ist. Deswegen, was bei euch nie vorkommt, aber ab und zu vielleicht doch mal vorkam und wieder vorkommen wird, trotz der guten Vorsätze, wenn ihr mal Krach habt daheim, wisst ihr, Gott hat euch immer beide lieb. Unabhängig davon, wer nun Recht hat oder wer nur überzeugt ist, er hätte Recht. Und die Wahrheit liegt ja sowieso meist in der Mitte. Aber Gott hat euch immer beide lieb. Es gab eine Zeit, in der meine Tochter noch ein Teenie war. Und da war ich der Meinung, ich müsste ab und zu ein bisschen hart kritisieren und ein bisschen härter anfassen. Weil die Teenies und die Eltern, die sind ja immer verschiedener Meinung. Und Tochter und Papa ist ja sowieso noch was Besonderes. Irgendwann sagte sie dann mal: Papa, ich hab dich trotzdem lieb. Ja, was machst du jetzt, Papa? Papa, ich hab dich trotzdem lieb. Ja. im Nachhinein, da finde ich das doch ganz toll. Weil sie hat ja recht. Wir haben uns ja trotzdem lieb gehabt. Wenn nicht, hätte ich sie auch nicht geschimpft. Und wenn sie das später das sagt, ich habe dich trotzdem lieb, dann habe ich gewusst, jetzt kann still sein. Jetzt ist der Rückzug. Aber Gott hat auch uns beide gleich lieb. Und Gott hat den Predigerpapa nicht lieber als die rebellische Teenie-Tochter. Versteht ihr? Gott hat uns immer alle gleich lieb. Egal wie toll du bist, egal wie fromm du bist. Gott hat uns immer alle gleich lieb. Seine Liebe ist völlig unabhängig von unserer Streiterei. Gott hatte auch Hagar lieb. Ja, er ging ja diesen Weg mit ihr. Den Irrweg, die Flucht hat sie erwartet. Vers 7. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schura. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte: Vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Hagar, sie ist die erste Frau in der Bibel, die direkt von einem Engel oder im Auftrag Gottes gesucht wurde, angesprochen wird. Und sie wird auch hier nicht zusammengestaucht oder als ungehorsam oder als dumm hingestellt. Der Engel fragt sie ganz so, ganz einfühlsam, ganz harmlos: Woher kommst du denn? Hier in der Wüste, ohne Wasser, ohne Essen, ohne Gepäck, schwanger auch noch. Und wohin gehst du denn? Hier in der Wüste, ohne Wasser, ohne Essen, ohne Gepäck, schwanger auch noch. Der Engel lässt Hagar selber einsehen, dass sie eigentlich keinen Plan hat, ja, dass sie eigentlich recht unüberlegt davongelaufen ist. Wie sieht das bei uns aus, so am Anfang des Jahres, das uns hoffentlich nicht in die Wüste bringt? Woher kommst du? Ist da etwas, von dem du wegläufst? Ist etwas in deinem Herzen vergraben, das du verdrängt hast, vielleicht schon lange? Etwas, was eigentlich nicht zu deinem Glauben passt und mit dem dir auch gar nicht so gut geht. Und wohin gehst du? Weglaufen funktioniert nämlich nicht, wisst ihr. Egal, wo du hingehst, du nimmst dich selbst und deine Probleme immer mit. Klar, ich sehe das ein, geht mir auch so. Manchmal würden wir schon am liebsten davonlaufen. Wenn Schmerzen, wenn Sorgen, wenn Nöte, wenn Stress überhand nehmen, wenn die Krankheit unheilbar ist, wenn die Ehe nicht mehr zumutbar erscheint und dann einfach abhauen können. So einen Gedanken haben wir schon manchmal. Und wenn im neuen Jahr jetzt das Heizöl etwa das Dreifache kostet wie vor anderthalb Jahren, wenn der Strom 70% mehr kostet und das Gas 175% mehr kostet, wenn Lebensmittel 30-50% teurer werden oder schon sind, das wird für viele schwer. Aber es ist immer noch nicht die Wüste. Noch geht es uns nicht wie der Hagar, ohne Essen, ohne Trinken, ohne Geld, ohne Plan in der Wüste. Ich finde es sehr tröstlich, dass Hagar, die ägyptische Sklavin, von einem Engel erwartet wird. Im Psalm 139 lesen wir: Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Auch wenn wir uns manchmal verirren, manchmal falsch gehen, auch wenn wir ab und zu nicht mehr weiter wissen, auch uns wird der Herr sowohl begleiten als auch erwarten. Und er wird uns auch immer wieder auf die rechte Spur bringen. Auch uns wird er wieder dahin bringen, wo unser Platz ist und wo wir in seinen Augen hingehören. So wie es mit der Hagar ja auch machte. Denn Gott hilft der Hagar jetzt nicht dazu, vollends wegzulaufen. Er handelt nicht nach Hagars Willen so wenig, wie er nach unserem Willen handelt. Er sagt, Vers 9, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und demütigen, das ist ja nicht so gerade die leichteste Übung, gell? Aber manchmal trotzdem die richtige Lösung. Gott schimpft nicht mit der Hagar. Gott meint einfach, geh dahin zurück, wo du hingehörst, wo du herkommst, wo dein Platz ist. Akzeptiere deine Lebensumstände, schick dich rein. Paulus schreibt in Epheser 5, sagt Dank alle Zeit für alles, schick dich rein. Auch unser Leben wird im neuen Jahr nicht so glatt verlaufen wie eine neue Autobahn. Auch wir werden uns reinschicken müssen in das, was auf uns zukommt jetzt, auf diese veränderten Umstände. Und es wird trotzdem immer noch sehr viel da sein, für das wir danken können. Allerdings weiß ich, dass Sorgen einen auch blind machen können für die Dinge, die noch gut sind. Und bei aller Härte, wahrscheinlich war Hagar sogar froh, zurückgehen zu können. Dorthin, wo das Leben funktioniert. Dorthin, wo es was zu essen gab. Dorthin, wo eigentlich alles okay war, bevor sie Sarai verächtlich behandelt hatte. Wisst ihr, ich habe noch wenige Menschen getroffen, die nach einem Weglaufen oder einer Scheidung oder sonst was glücklicher waren als zuvor. Für ein gutes Miteinander muss man sich selber schon auch ein bisschen anstrengen. Und wenn ihr 50 Jahre verheiratet bleiben wollt, dann sind auch ein paar Jahre dabei, die nicht so gut sind. Ja, ich sage immer zu meiner Frau, naja, also bei unseren 50 Jahren war ich also auf mindestens 45 Jahre glücklich verheiratet. Und du warst das wahrscheinlich nur 42. Ja, also wir Männer sind schneller zufrieden als die Frau. Also bilde ich mir ein. Jedenfalls ist es viel einfacher, sich einmal ein bisschen Mühe zu geben, als alles zusammenzureißen und dann auf der Scherbe so halbwegs weiterzuleben. In Sirach 11 lesen wir, bleibe bei dem, was dir anvertraut ist und übe dich darin und halte aus. Ja, und halte aus. Streng dich mal an. Und gleichzeitig gibt Gott Hagar auch Hoffnung und Anweisung für ihre nahe Zukunft. Und auch ihr werdendes Kind schließt er damit ein. Vers 10. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Also, einen Sohn wird sie bekommen. Ismael soll er heißen. Die Hagar, die wird der Sarai genau das liefern, was bestellt wurde, oder? Ein Stammhalter, ein Erben. Denn an den von Gott verheißenen Sohn, an Isaak, da glaubte wohl niemand mehr so richtig. Trotzdem kam er noch 15 Jahre später. Die von Gott versprochene zahlreiche Nachkommen Ismaels, die sind auch wahr geworden. Unter Ismaeliten versteht man seit 1500 Jahren etwa weitgehend die arabischen und zwischenzeitlich auch die nicht-arabischen Muslime, die sich ja auf Abraham bzw. Ismael als Stammvater berufen. Von Ismael lesen wir in Vers 12, und er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Wisst ihr, das erklärt die stete Bereitschaft der Muslime, Krieg und Streit vom Zaun zu brechen. Die andauernden Kriege im Nahen Osten, die müssen wir nicht verstehen, aber sie sind anscheinend Gott gegeben. Ob die Muslime heute allerdings alle Ismaeliten sind, das sei dahingestellt, denn zwischen Ismael und dem Islam liegen rund 2500 Jahre dazwischen. Da wird wohl manches ein bisschen durcheinander gekommen sein. Das gilt allerdings natürlich auch für die Israeliten, für die Hebräer. Und jetzt kommt die Aussage Hagars, die dieses Jahr die Jahreslosung ist. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Und weiter. Darum nannte man den Brunnen Be'er Lachai Roy, Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt oder der mich gesehen hat. Sieh, er ist zwischen Kades und Beret. Und Hagar gebar dem Abraham einen Sohn und Abraham gab seinem Sohn, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Hier am Ende unseres Textes, kommen wir zum Moral der Geschichte ein bisschen, am Ende unseres Textes haben wir drei Namen. Wir haben den Namen, den Gott dem Jungen gegeben hat, Ismael. Gott hört, Gott erhört. Wir haben den Namen, mit dem Hagar den Engel angeredet hat, da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann haben wir den Namen des Brunnens, der von da an heißt Be'er Lachai Roy. Dieser Name hat wohl zwei Möglichkeiten der Übersetzung. Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat, also Gott sieht. Oder aber auch Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt, der sich sehen lässt. Also ich sehe Gott. Diese drei Namen, an denen bleibt man mal ein bisschen, die können uns vielleicht ein bisschen Mut machen, auch fürs neue Jahr. Erster Name, Ismael. Gott hört. Gott hat Hagar gehört, als sie in ihrer Not zum Herrn geschrien hat. Gott hat Jesus erhört, als er seine Nöte in Gethsemane zum Herrn geschrien hat. Gott hat Paulus und Silas erhört, als sie im Gefängnis zu ihm geschrien haben. Gott hat auch meine Frau und mich gehört, als zwei unserer Kinder todkrank waren. Gott hat auch gehört und erhört, als ich herzkrank wurde und nicht mehr weiter konnte und wusste. Denkt mal nach ein bisschen über euer Leben. Jeder von euch hat schon Gebetserhörungen erlebt. Schlichtweg jeder. Auch ihr, auch du. Allerdings haben wir meist unser Beten schon vergessen, wenn die Dinge sich dann ordnen. Gott braucht ja auch etwas Zeit, um unser Leben zu regeln, oder? Und wenn wir unsere Gebete vergessen haben, dann sehen wir natürlich auch die Gebetserhörung nicht. Und das Danken, das vergessen wir ja dann auch. Und überhaupt, was ist eigentlich das für ein Glaube, wenn wir von vornherein gar nicht erwarten, dass Gott unser Gebet erhört? Ja, wir beten halt so, ja, Herr hilf und Herr mach und Herr tu, aber dass er was tut und was macht, glauben wir da wirklich dran? Warum vergessen wir es dann? Ich denke, Gott gegenüber sind wir in vielen Fällen richtig grob unhöflich. Es könnte schon sein, dass die nächsten Monate oder Jahre uns das Beten wieder lehren. Und wisst ihr, objektiv gesehen ist das sicher richtig, wenn uns Gott sozusagen zum Beten zwingt, indem er uns das Leben nämlich schwerer macht. Subjektiv gesehen würde ich natürlich gern darauf verzichten, auf ein schweres Leben. Aber eines bleibt, Ismael, Gott hört und Gott erhört. Und Gott wählt sich gerade so einen Typen aus wie den Ismael, um uns daran zu erinnern. Gerade der, dessen Hand gegen alle ist und alle Hände gegen ihn sind, genau den nimmt er, um uns zu sagen, ich höre dich, ich bin dir nah, ich helfe dir. Aber ich helfe dir nicht so, wie du denkst und willst. Hagar musste sich beugen und zurückgehen. Gott hört nicht nach unserem Willen. Wie beten wir immer, dein Wille geschehe, wie im Himmel so und auf Erden. Und was meinen wir damit? Mein Wille geschehe auf Erden und deiner im Himmel, gell? So ungefähr sehen wir das dann. Zweites, der Name, die Jahreslosung, der Name Gottes. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott hat Hagar natürlich nicht nur gehört, er hat sie auch gesehen in ihrer Not. Es war eine Not, die hatte sie sich ja selber zuzuschreiben. Sie ist ja gewissermaßen durch eigene Dummheit in die Situation gekommen. Sie hätte sich ja auch nicht gegen Sarah auflehnen müssen. Ich meine, wir kommen auch in den meisten Fällen durch unsere eigene Dummheit in schwierige und peinliche Situationen. Manchmal auch durch die Umstände. Manchmal sind es halt auch Schicksalsschläge. Und Schicksalsschläge und schwierige Umstände, die sind halt weitgehend außerhalb unseres Einflusses. Da sind wir relativ hilflos. Aber wisst ihr, auch wenn wir es nicht so richtig glauben wollen und wenn es uns nicht passt, das Schicksal von uns Christen, das ist in Wahrheit die Führung Gottes. Ja? Das Schicksal von uns Christen, das ist in Wahrheit die Führung Gottes. Und immer gilt die Aussage Hagars auch für uns. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das heißt, du hast einen Gott, der dich sieht. Ich habe einen Gott, der mich sieht. Wir haben einen Gott, der uns sieht. Daniel und seine Freunde hatten einen Gott, der sie in der Löwengrube gesehen hat und bewahrt hat. David hatte einen Gott, der ihn auch durch schwierige Zeiten geführt hat, der ihm auch vergeben hat, wenn er irre ging. Salomo hatte einen Gott, der ihm Weisheit schenkte. In 2. Makkabäer lesen wir, Gott der Herr sieht alles und wird sich unserer ganz gewiss erbarmen. Und wisst ihr, Gott sieht uns ja nicht nur, wenn wir in Nöten sind. In Nöten bekommt er uns halt öfters zu hören, weil da jammern wir ihm ja die Ohren voll. Er sieht uns immer. Er sieht uns immer und er umgibt uns immer und er möchte uns auch immer führen. Im Psalm 139 lesen wir: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Leben Wege. Wisst ihr, als ich jung war im Glauben, da habe ich vor der Stelle Angst gehabt. Ja, Angst davor, Gott würde mich erforschen und er würde sehen, was für ein Typ ich bin. Ja, und dann würde er mich auf den rechten Weg rüberschlagen. Eigentlich wollte ich da gar nicht so wirklich hin. Und wenn ich jetzt im Rückblick darüber nachdenke, mit Samthandschuhen hat er mich wirklich nicht immer angefasst. Er hat mich halt so angefasst, dass ich es verstanden habe. Ja. Also wenn ihr etwas zarter beseitet seid, dann fasst er euch sicher zarter an als mich. Zwischenzeitlich bin ich lieber auch ein bisschen zarter beseitet. Aber Gott, heute habe ich keine Angst mehr vor dieser Stelle, weil heute bin ich dankbar für diese Stelle. Weil Gott erforscht mich, er prüft mich, ob alles okay ist. Und wenn ihm was nicht gefällt, dann bringt er mich dahin wieder zurück, wo er mich haben möchte. Ist doch was Tolles. Gerade viele älteren Geschwister, die gibt es immer noch, auch wenn sie es nicht glauben, gerade viele ältere Geschwister haben oft Angst, sie könnten was falsch machen. Sie würden Gottes Ansprüche nicht genügen. Nun, ich bin ja auch nicht mehr ganz jung, aber jünger als ältere. Also ich denke, wenn Gott auf mich aufpasst, wenn er mich sieht, wenn er mich zurückführt, wozu soll ich mir dann so viele Sorgen machen? Manchmal ist es halt dann wie bei der Hagar. Geh zurück und beuge dich. Ist es denn so schwer für uns, uns unter die Güte Gottes zu beugen? Schon die Frage an sich ist ja widersinnig. Wir müssen uns doch nicht beugen, damit wir unter die Güte Gottes kommen. Unter die Güte Gottes geht doch ein vernünftiger Christ gern und freiwillig. Der dritte Name, Be'er Lachairoi, also der Name des Brunnens. Nun, dieser Name, wie gesagt, hat zwei Bedeutungen. Brunnen des Lebendigen, der mich gesehen hat, Gott sieht mich. Oder Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt, der sich sehen lässt. Also ich sehe Gott. Dass Gott sieht, dass er auch uns sieht, das ist ja noch verständlich. Aber dass wir Gott sehen, wer von euch hat ihn schon mal gesehen? Aus der Zeit des Paradieses, da wissen wir, dass Gott sich mit Adam und Eva unterhalten hat, mit ihnen in den Abendstunden im Paradies spazieren ging. Selbst das hört sich ja schon unvorstellbar an. Steht da in 1. Mose 2 und 3. Nach dem Sündenfall aus der Vertreibung aus dem Paradies war das natürlich vorbei. Gott begegnet dann Mose im brennenden Dornbusch. Aber da hörte Mose nur die Stimme. Sehen konnte Mose niemand. Später begegnet Mose Gott auf dem Berg Sinai, wo er die Steintafeln mit den 10 Geboten bekam. Und danach begegnet er Gott öfters vor der Stiftshütte. Gott war da immer in einer Wolke verborgen, sowohl auf dem Berg als auch in der Stiftshütte. Sehen konnte er ihn da auch nicht. In 4. Mose 12 sagt Gott dann allerdings: Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse, und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Dummerweise kommt jetzt Johannes und schreibt in Johannes 1, niemand hat Gott gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündet. Der war es jetzt. Ja, also Johannes schreibt, niemand hat Gott je gesehen, und Gott selbst wahrscheinlich in 4. Mose sagt, er hätte ihn persönlich gesehen. Wahrscheinlich hat der Johannes gerade nicht an Mose gedacht, als er das geschrieben hat. Keine Ahnung. Das ist auch egal, wisst ihr. In der Bibel gibt es schon einige Widersprüche. Ja? Aber die ändern ja nichts an der Existenz Gottes. Ja? Also ich kann mich jetzt nicht einmal Widerspruch in der Bibel aufhängen und sagen, das kann nicht sein. Gott hat die Bibel eingegeben, die muss stimmen. Die stimmt wahrscheinlich auch. Ja? Da hat es halt auch jede Menge Übersetzungsfehler drin. Und außerdem hat Gott die Bibel nicht eingegeben, sondern getrieben vom Geist Gottes haben Männer geschrieben. Das ist ein Unterschied. Ja? Gott hat die Bibel nicht diktiert, sondern getrieben vom Geist Gottes. Wenn ich eine Predigt mache, wäre schön, ich wäre getrieben vom Geist Gottes. Ja? Deswegen muss nicht alles richtig sein, was ich sage. Be'er Lachairoi, du bist ein Gott, den man sehen kann. Paulus schreibt an die Römer dann, den Gott des unsichtbaren Wesens, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt. Wisst ihr, dass ich Gott nicht als Person halt oder was auch immer direkt sehen kann? Das macht doch nichts. Die Schöpfung beweist uns doch, dass es einen Schöpfer geben muss. Nehmt nur mal die Funktionen unseres Körpers, unsere Emotionen. Ja? Unsere Emotionen, die sieht man nicht, die spürt man nur. Wo kommen die her? Unser Denkvermögen, da sieht man auch nur die Auswirkungen, dass wir denken können, sieht man auch nicht. Gehirnströme, Vitaminhaushalt, Immunsystem, Fortpflanzung und so weiter. Alles, was wir sind, was wir können, das kann doch nicht von selber entstanden sein. Sicher hat Gott alles aus dem Nichts heraus erschaffen, aber es ist erschaffen. Und Gott war ein sehr guter Designer und hochwertiger Ingenieur, das hinzukriegen. Um Gott zu sehen, brauchen wir eine andere Wahrnehmung. Paulus schreibt, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Gott sehen in dem Sinne können wir nicht, aber erkennen, dass es ihn gibt, das können wir sehr wohl. Und wisst ihr, wenn ich auf mein Leben zurückblicke und ihr auf das eure, wie ist es dann? Könnt ihr dann sehen, dass Gott euch geführt hat, wenigstens ab und zu? Dass er euch bewahrt hat, dass er euch gesegnet hat, dass alles irgendwie doch noch wieder gut geworden ist, dass ihr noch hier sein könnt? Ist es nicht so, dass ich an meinem Leben, in meinem Leben sehe, dass Gott darin gegenwärtig ist und gegenwärtig war und dass ich dann gleichzeitig erkenne, dass er Gott ist? Weil so viele Zufälle gibt es ja gar nicht, dass unser Leben immer wieder funktioniert. Er ist ein Gott, der mich nicht nur sieht, sondern mich auch erkennt. Das heißt, Gott weiß, wie ich gestrickt bin. Gott weiß, wie ich funktioniere. Er weiß, wie ich denke. Er weiß, wie ich fühle. Und ich bin ein Mensch, der die Auswirkungen von Gottes Handeln ebenfalls nicht nur sieht, sondern ihn auch erkennt, am Handeln in meinem Herzen, in meinem Leben. Wir müssen nur ein bisschen mehr darauf achten, ja, und noch mehr uns ein bisschen in uns hineinhören. Im Fernsehen kommt Gott nicht. Ich fasse zusammen, die Flucht Hagars vor ihrer Herrin und ihre Begegnung mit dem Engel zeigen uns die drei Namen. Erst Ismael, Gott hört. Ja, er hört uns, wo immer wir ihn rufen. Und wir sollten ihn vielleicht nicht nur aus tiefer Not anrufen, wir können ihn auch mal anrufen und Danke sagen, wenn es uns gut geht. Das Zweite, du bist ein Gott, der mich sieht. Wo immer wir auch sind, was immer wir auch tun, Gott sieht uns. Und das ist jetzt keine Drohung, damit wir keine Dummheiten machen, sondern es ist ein Trost. Ob wir im dunklen Tal stehen oder ob wir strahlend auf dem Gipfel stehen, Gott ist um uns, Gott sieht uns, er tröstet uns und er freut uns auch mit uns, wenn es uns gut geht. Das Dritte, du bist ein Gott, der sich sehen lässt. Das wünsche ich euch und mir, dass wir viel des Wirken Gottes auch im neuen Jahr sehen können. Dazu segne euch Gott. Amen.